sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wann immer die Juden, die Israeliten im Alten Bund nach Jerusalem zum Tempel pilgerten, so haben sie Lieder gesungen, sogenannte Wallfahrtslieder. Das waren Lieder, die ihnen auf dem Weg zum Tempel noch einmal in Erinnerung rufen sollten, was wichtig ist, über Gott zu wissen und vor allen Dingen, was wichtig ist, über ihre Existenz als Volk Gottes, als Kinder Gottes in der Welt zu wissen. Und der heutige Predigttext, diese zwei Verse, die ich Ihnen gleich vorlesen werde, aus dem Psalm 129, sind Teil eines solchen Wallfahrtsliedes. Das sollte, und so sagt das der Psalm in den zwei Versen vorher, das sollte sich Israel, das sollten sich die Kinder Gottes zurufen, dass sie sich noch einmal klar machen sollten, was ihre Existenz in dieser Welt ist. Damit sie noch mal eine klare Ansage davon haben, was diese Welt ist, mit all ihren Sorgen, Nöten, Freuden und Problemen, aber eben auch, was unsere Zukunft, unsere Perspektive ist in Gott, den wir haben dürfen. Wir wollen nun hören auf diese zwei Verse aus diesem Wallfahrtslied, Psalm 129, wir hören auf die Verse 3 bis 4 als Predigttext. So sollen die Kinder Gottes sagen: Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert und ihre Furchen langgezogen. Der Herr, der gerecht ist, hat der Gottlosen Stricke zerhauen. Ich lese es noch einmal. Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert und ihre Furchen langgezogen. Der Herr, der gerecht ist, hat der Gottlosen Stricke zerhauen. Amen. Wir wollen beten. Ja, Herr und Heiland, du schenkst uns heute Morgen dieses Wort, das deinen Kindern noch einmal in Erinnerung rufen soll, was wir immer wieder zu erleben und zu erdulden haben in dieser Welt. Das sind Worte, die uns so nicht gefallen, die wir häufig nicht hören wollen, aber es ist die Wahrheit unserer Existenz. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns diese Wahrheit unserer Existenz noch einmal neu deutlich machst in dieser Predigt. Und das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du dieser Predigt deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich bitten, alle miteinander. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Psalmist, den wir mit Namen nicht kennen, gebraucht hier ein Bild aus der Landwirtschaft. Er vergleicht die Kinder Gottes mit einem Acker und die Feinde des Reiches Gottes mit Pflügern, die eben mit ihrem Pflug über diesen Acker drüber gehen und ihre Furchen in diese Erde hineinziehen. Er spricht davon, dass während das geschieht, der Herr kommt und die Arbeit dieser Pflüger zunichte macht. Hier heißt es, er zerhaut die Stricke. Stricke, das sind die Seile gewesen, die an die Ochsen gebunden waren, die den Pflug zogen. Wenn da so ein schweres Gerät aus Holz und aus Eisen da durch das Acker ging, dann war das nur möglich, wenn da die starken Tiere es zogen. Und um die Kraft der Tiere zum Pflug zu bringen, da waren eben Stricke da. Und die werden zerhauen vom Herrn. Das Volk Gottes als Ackerland, über das die Pflüger gehen, aber der Herr zerhaut die Stricke. Und so habe ich diese Predigt überschrieben, die Kinder Gottes als Ackerland. Und ich möchte über drei Punkte heute Morgen zu Ihnen sprechen. Erstens, Kinder Gottes als Ackerland sind preisgegeben. Zweitens, Kinder Gottes als Ackerland haben einen Herrn. Und drittens, Kinder Gottes als Ackerland dürfen Frucht bringen. Das Erste, Kinder Gottes als Ackerland sind preisgegeben. Ich weiß nicht so, wie Ihre Verbindungen zur Landwirtschaft sind, ob Sie das schon mal gesehen haben, wenn so ein Acker gepflügt wurde. Ich habe das früher häufig mitbekommen. Ich komme ja aus einem sehr dörflichen Hintergrund und Kontext. Aber ich kriege das heute auch immer noch mit, weil ich ja nun, das wissen Sie als Jäger, häufig draußen bin. War vor einigen Tagen auch dabei, wie der Raps gedroschen wurde, wie der geerntet wurde. Da standen erst noch so Halme drüber. Am nächsten Tag war ich wieder dort und da kam der Bauer und dann hat er das Feld neu gepflügt. Das ist schon so ein Bild, wenn da so ein heute mächtiger Traktor mit dem Flugdeck da drüber geht. Und vorne sieht man noch nicht, wie der Raps da so 15, 20 Zentimeter steht mit den Halmen und damit geflügt. Und hinterher ist alles umgeschmissen. Die Erde, die muss machen, was dieser Landwirt mit seinem Trecker da in dem Flug ihm geschaltet. Und er zieht einfach seine Furchen drüber. Das ist ein beeindruckendes Bild, gerade wenn man so eine große Ackerfläche hat. Und der Acker, dieses Land, kann überhaupt nichts tun. Nicht vielleicht mal so ein Steinchen, aber mit den heutigen Traktoren, die ziehen da einfach durch, halt nicht. Die Bauern ziehen ihre Furchen, wie sie wollen. Das ist das Bild, das uns hier gegeben ist für die Gemeinde Jesu, für die Kinder Gottes. Kinder Gottes sind der Welt genauso preisgegeben wie so ein Ackerland, einem Landwirt, der da mit seinem Pflug drüber zieht. Dem Spott, dem Hass, der Verfolgung. Das ist das, was die Kinder Gottes immer erlebt haben, heute erleben und immer wieder erleben werden bis zum Ende der Welt. Das musste schon Israel erleben und erfahren. Israel war immer wieder preisgegeben, erst in Ägypten, dann den Philistern, später den Assyrern, den Babyloniern, den Ptolemäern, den Seleukiden und den Römern. Ein preisgegebenes Volk. Das Volk Gottes, das sollte doch eigentlich triumphieren, nicht? Die sollten so stark sein. Was war? Ein preisgegebenes Volk. Übrigens, die Israeliten als Volk Gottes bis zum heutigen Tag preisgegeben. Wir brauchen nur an unsere eigene deutsche Geschichte zu denken halt. Ein preisgegebenes Volk, denen, die über ihren Rücken geackert haben. Aber nicht nur die Juden, sondern wir wissen ja, dass wir als Christen das wahre Israel sind. Auch wir sind immer wieder preisgegeben. Da kommt Gott in Jesus auf diese Welt, er gründet eine Gemeinde. Das soll man doch eigentlich meinen, die Gemeinde, die zum Allmächtigen gehört, die muss doch triumphieren. Und da stellen sich viele auch so vor, eine triumphierende Kirche. Aber genau das Gegenteil ist es. Die Gemeinde Jesu, die Kinder Gottes, sind immer nur preisgegeben dieser Welt. Auf denen wird rumgeackert. Wir haben es eben gelesen von dem Stephanus, führender Mann der ersten Gemeinde. Oder der Leiter der ersten Gemeinde, Jakobus. Der geht ins Martyrium. Oder Paulus, wir haben noch gehört, Saulus, als er noch nicht Christ war, nicht? Als er noch nicht Christ war, hat er Spaß dran, wie der Stephanus stirbt. Da räumt er sich selber. Da geht er selber als Flüger über die Gemeinde drüber. Dann darf er sich durch die Gnade Gottes bekehren und dann wird auf ihn geflüht. Sagt Gott schon bei seiner Bekehrung, ich will ihm noch zeigen, wie viel er meines Namens leiden will. Denk an die Stelle, wie Paulus in Philippi verhaftet wird, dann wird er ausgepeitscht um des Namen Jesu willen. Ausgepeitscht. Wirklich, da haben sie die Furchen gezogen auf seinem Rücken. Und ich könnte jetzt weiter erzählen aus 2000 Jahren Kirchengeschichte, wo immer wieder die Gemeinde Jesu, die Christen, beackert worden sind, wo die Flüger auf ihrem Rücken gewirkt haben. Und ich könnte da bis heute Abend weitermachen. Ich darf Ihnen versichern, die Kirchengeschichte ist eine Geschichte des Ackerns, des Widersachers und seiner Helfer auf dem Rücken der Kirche. Und auch bis zum heutigen Tag, was geackert wird. Wir leben momentan in der Zeit der schlimmsten Christenverfolgung. Der schlimmsten Christenverfolgung. Da kriegen wir nur nichts mit, nicht? Wir in unserem eingerichteten Christsein im 21. Jahrhundert in Mitteleuropa, nicht? Ja, wir werden manchmal geschimpft, wenn wir sagen, dass das, was da drin steht in der Bibel, das sei dann nicht mehr zeitgemäß. Aber wir erleben keine Verfolgung. Aber die Gemeinde weltweit, da gehen die Flüge drüber in Nordkorea. Da wird man als Christ verhaftet nur und gefoltert, wenn man in den Himmel guckt, weil das schon als Gottesanbetung gilt. In Nigeria im Norden, wo die Muslime die Gemeinden niederbrennen, wo Kirchen verfolgt werden, wo Frauen vergewaltigt werden. Was ich allein in der letzten Woche an Post bekommen habe von der AGREF, das ist von der Evangelischen Allianz, dieser Zusammenschluss, der die Verfolgung dokumentiert. Was ich bekommen habe von Empath, nicht dieser Missionsgesellschaft, die mit Thorsten Moorstein zusammenarbeitet, damit berichtet, in Indien halt nicht. Indien ist Erweckung momentan. Das ist Erweckung, da kommen Menschen zum lebendigen Glauben. Aber da wehrt sich auch der Widersacher. Das berichtet von einem jungen Pastor. Der hat viele Kinder mit seiner eigenen Frau und noch viele dazu adoptiert, weil die so arm sind. Er hat 22 Kinder mit seiner jungen Frau. Und er ist missionarisch unterwegs, kommt in einem Dorf, wo es zur Erweckung kommt. Es gründen sich Hauskreise. Wie er das Dorf wieder verlässt, da wartet ein Mob vor seinem Auto. Letzte Woche passiert. Halten ihn an, zerren ihn raus und schlagen ihn tot. Und die Hindus, die das getan haben, warnen die Gemeinde. Wenn ihr wiederkommt, wir werden alle eure Leute töten. Das ist Nachfolge
21. Jahrhundert, 2012, und ich könnte Ihnen weitererzählen, was in Saudi-Arabien, was im Iran passiert, was in Vietnam passiert. Überall Christenverfolgung, aber unsere Presse schweigt. Wird immer darüber geschrieben, halt nicht, wenn irgendwo eine Autobahn gebaut wird, wieder irgendein Frosch vermeintlich bedroht ist, sonst irgendwas. Dann wird ein Buhai gemacht. Aber wehe, wenn die Gemeinde Jesus ist, da schweigt die Welt drüber halt, wo die Flüger momentan drüber gehen. Aber wir dürfen da nicht schweigen, das ist wichtig. Und da weiß ich auch schon, was kommt, wenn man sowas sagt, wenn heute Morgen vielleicht einige bei uns sind, vielleicht einige auch die so im Internet hören und sagen, die nicht gläubig sind, die nicht Kinder Gottes sind. Ja, das mag ja stimmen, im Namen der Kirche, im Namen der Kirche ist ja auch so viel Elend gemacht worden, als ob das irgendwas ausgleichen könnte. Im Namen der Kirche, natürlich nicht. Was ist nicht alles gewesen im Mittelalter? Und was war nicht alles bei der Mission vermeintlich in Südamerika, wenn da die Patres standen, hier die Bibel, da der Schwert, und wenn du dich nicht bekehrst, auch den Kopf ab. Im Namen der Kirche, was alles für Schuld gemacht worden ist im Dritten Reich. Natürlich ist das so gewesen. Aber glauben Sie bitte eins, das hat mit Kirche nichts, aber auch gar nichts zu tun. Mit Kirche hat das nichts zu tun. Kirche heißt, kommt vom griechischen Wort Kyrios, Kyriaike, zum Herrn gehörend. Zum Herrn gehörend. Und alles, was da an Dreck gelaufen ist in der Kirchengeschichte, im Namen der Kirche, hat mit Jesus nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wer das nicht glaubt, dem empfehle ich einfach nur mal lesen das erste Kapitel der Bergpredigt. Da wissen Sie, wenn Sie das gelesen und nur verstanden haben, dass das, was dort geschehen ist im Namen der Kirche, nichts mit den Kindern Gottes und nichts mit Jesus zu tun hat. Da kann man nicht Jesus für verantwortlich machen, wenn einige seinen Namen missbrauchen. Haben wir eben auch gehört bei Markus 13. Sie sagen, viele kommen in meinem Namen und erzählen, sie tun was. Aber sie sind falsche Propheten. Ich sage Ihnen das, an nichts leidet die wahre Kirche Jesu Christi so sehr, wie an diesen falschen Christussen und an den Flügern des Satans, die sich innerhalb der Kirche aufhalten. Das ist übrigens beim Militär genauso wie bei der Kirche. Nicht beim Militär ist das nicht schwer, wenn man weiß, hier stehen wir mit unseren Truppen und da vorne stehen die anderen. Da weiß man, wo der Feind steht. Aber wer, der Feind ist in den eigenen Reihen. Und auf einmal im eigenen Schützengraben fängt irgendeiner an, das Gewehr rauszuholen und die eigenen Leute umzulegen. Und so ist es mit dem, was im Namen Jesu immer wieder getan worden ist. Wir waren ja letzte Woche in Wittenberg, nicht? Für Luther war eins ganz klar. Der Antichrist ist der Papst, der oberste Repräsentant der Kirche. Übrigens ist es immer so, nicht? Da, wo Kirche triumphierend ist. Da, wo Kirche viel Macht hat, da ist Jesus ganz weit weg. Kirche, wahre Kirche, ist immer die leidende Kirche. Ist immer die Kirche, wo der Flug drüber geht. Das sind nicht die, die den Flug fahren. Das ist nicht im Sinne Jesu. Für Luther war klar, der Papst ist der Antichrist. Und das ist auch bis zum heutigen Tag so. Wenn ich mir angucke, was in unserer evangelischen Kirche in Deutschland läuft, dann weiß ich, da ist der Widersacher viel erfolgreicher mit dem, was sich hier zum Teil Bischöfe nennt, als mit dem, was draußen bei den Atheisten oder Freidenkern läuft. Da ist ja viel erfolgreicher. Da steht Kirche drauf, aber es ist nicht Kirche drin. Unser verwaltender Bauer, Jürgen Fischer, Dr. Fischer, ist heute Morgen nicht da, der ist 2 Wochen im Urlaub, der war jetzt 2 Wochen weg. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt die 2 Wochen genutzt und hätte in seinem Namen alle möglichen Blödsinn gemacht. Wir haben es im Prinzip, wenn wir eine Überweisung tätigen, müssen 2 Leute unterschreiben, ich schreibe meinen Namen drauf und seinen Namen fälsche ich. Im Namen Fischer, also nicht, gehe ich hin, hebt mal 20.000 Euro von unserem Konto ab, wenn wir die denn hätten, nicht, und wird mein Auto davon kaufen, nicht. Und in seinem Namen würde ich was ich hingehen, würde hier das Kreuz runternehmen und würde hier was ich den Koran auf den Alpen, mal zwischen alles im Namen Jürgen Fischer, ich würde das einfach mal behaupten, ne? Wenn der wiederkommen würde, da könnte er nichts dagegen machen, dass ich seinen Namen missbraucht habe. Aber wenn irgendwann kommen wird, sagen, das war's nicht. Da habe ich nichts mehr zu tun. Das wird eines Tages auch sein, wenn der Herr wiederkommen wird, dann wird er das klarstellen. Das, was zwar in seinem Namen geschehen ist, aber mit seiner Herrlichkeit und Macht nichts zu tun hat. Also, da, wo Kirche draufsteht, ist längst nicht Kirche, nicht Jesus drin. Das ist ganz wichtig. Kirche, Kinder Gottes, die wahre Kirche, die Kinder Gottes sind immer preisgegeben. Ist immer preisgegeben. Über die Kinder Gottes geht immer der Flug drüber. Jesus sagt einmal, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachfolge Jesu ist immer Leidensnachfolge. Also er meint, er folgte meinem Jesus Christus nach und dann läuft es umso besser in der Ehe. Ich kriege auch ganz schnell meine Beförderung und, den muss ich enttäuschen. Dieses Wohlfühlevangelium steht nicht in der Schrift. Jesus sagt ganz klar, wenn ihr zu mir gehört, dann gehen über euch die Flüger drüber. wie bei dem Saulus, solange der noch nicht zu Jesus gehört hat. Da stand er da und hat sich gefreut, haben sie ihm noch die Mäntel zu Füßen gelegt und hat er Spaß an der Verfolgung gehabt. Das war sehr angenehm. Aber sobald er beim Herrn war, der war auf der anderen Seite, haben sie tief in ihn reingeackert. Und ich möchte das in zweierlei Hinsicht sagen, dass die Gemeinde Jesu, dass die Kinder Gottes preisgegeben sind. Als erstes möchte ich dir als Trost sagen. Trost sagen für deine Situation. Vielleicht bist du ja momentan so richtig depressiv, so richtig tief drin. Du erlebst das auch, so preisgegeben sein. Dein Glaube ist so ganz klein, der ist so am Zerknicken und am Verglimmen. Und du erlebst in der eigenen Familie, am Arbeitsplatz, vielleicht auch mit deiner Gesundheit, so viel preisgegeben sein und verstehst so ganz vieles nicht. Da möchte ich dir sagen, das hat zu tun mit einer klaren Christusnachfolge. Wer Christus klar nachfolgt, der wird das erleben, wie die Flügel über einen weggehen. Ich weiß nicht, was deine Flügel sind, ob das irgendeine Sucht ist oder ob das irgendeine Katastrophe deines Lebens ist, was auch immer. Aber eins kann ich dir sagen, das Problem deines Lebens, die Schwierigkeiten, die Flügel, die haben zu tun mit einer klaren Christusnachfolge. Das ist das eine, dass ich das denen als Trost sagen möchte, die momentan vielleicht in so einer Notsituation sind und das manchmal nicht verstehen und denken, ach, ich bin zu schwach und zu schlecht und ich taug auch nichts. Nein, nein, das hat zu tun mit deiner Nachfolge. Lass dir das ein Trost sein. Das ist Teil deiner Existenz als Kind Gottes. Aber ich möchte noch ein Zweifaches sagen, auch nochmal so ein bisschen herausfordernd. Wie sieht es eigentlich in deinem Leben aus? Hast du das schon mal gespürt, dass da die Flügel über deinen Rücken gegangen sind? Verstehen Sie jetzt nicht falsch. Ich rufe uns nicht auf zu irgendeinem masochistischen Dreck oder Kram. Aber eins weiß ich. Da, wo Christsein klar gelebt wird, wo wir wirklich beim Herrn Jesus sind, da kommen die Verfolgung, da kommen die Nachstellung. Und wenn die nicht da sind, dann darf man sich schon mal fragen, hat das vielleicht damit zu tun, nicht weil ich besonders gesegnet bin, weil der Herr mich besonders lieb hat, sondern weil ich vielleicht meine Handbremse ganz besonders angezogen habe. Weil zwar hier in der Gemeinde sonntags morgens jeder weiß, dass ich zu Jesus gehöre, aber ansonsten packe ich die auch immer schön weg. Kinder Gottes sind preisgegeben. Ich habe davon gesprochen, ich war letzte Woche in Wittenberg, wir waren da im Lutherhaus. Und da stand ein ganz großer Spruch in dem einen, habe ich sehr beeindruckt. Ein Lutherwort, das mir nicht mehr so in Erinnerung war, aber das, als ich diese Predigt vorbereitet habe, einfach gesagt, das hat nochmal gepasst. Luther hat da gesagt, wo Christus ist, da geht er alle Zeit gegen den Strom. Wo Christus ist, da geht er alle Zeit gegen den Strom. Und wenn wir zu Christus gehören, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir gegen den Zeit- und Weltgeist gehen und die Flügel über unseren Rücken gehen. Das ist das Erste, die Kinder Gottes als Ackerland sind preisgegeben. Jetzt werden einige vielleicht sagen, oh wei, was ist das denn wieder für eine Botschaft? Ich habe es zwar verstanden, aber das ist so wenig trostreich, das war so ernüchternd, so demoralisierend halt nicht. Jetzt dürfen Sie sich freuen, jetzt kommt was ganz Auferbauendes. Natürlich sind wir als Kinder Gottes als Ackerland preisgegeben. Aber wir haben einen Herrn, der gerecht ist. Wir haben einen Herrn, der im Regiment sitzt und der zerschneidet, der zerhackt die Stricke. Ja, die Stricke gehen, die Flügel gehen über unsere Rücken. Aber der Herr zerschlägt die Stricke. Ein tolles Bild, ein grandioses Bild. Ich habe letzten Woche eine wunderbare Predigt über diese zwei Verse gehört von Wilhelm Busch. Sie wissen, dass ich den sehr schätze, diesen Prediger. Er hat darüber gesprochen in seiner Gemeinde in Essen. Und er hat damals schon in den 50er Jahren den zugerufen, ihr Essener, ihr habt ja keine Ahnung mehr von der Landwirtschaft, wie das ist. Könnt ihr euch das erklären mit den Stricken? Ihr kennt gerade noch so einen Traktor halt nicht. Und damit ihr es versteht, eigentlich müsst ihr für euch hier stehen, der Herr kommt hin und er reißt die Zündkerzen raus. Nicht? Aber ein tolles Bild. Der Herr reißt die Zündkerzen raus. Also, das hat mich total angesprochen, nicht? Dass unser Herr, gerade eben fährt der Träger noch, und das wissen wir, wenn die Zündkerze rausgerissen ist, dann bleibt das Ding mit einem Mal stehen. Und so handelt unser Herr und Gott an seinen Kindern. Dass er die Zündkerzen rausreißt. Mit dem Psalm 68 ein wunderbares Wort. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch tragen. Das tut er und er hilft uns nicht, sondern er beendet auch die Last, er nimmt sie ab. Das darf ich all denjenigen unter euch heute Morgen sagen, die ihr eine Last zu tragen habt und die ihr momentan leidet unter den Flügern, die über euren Rücken gehen. Und ich weiß nicht, was die Flüger sind, was euer Kummer, eure Not und euer Elend ist. Aber ich darf euch eins sagen, wir haben einen Herrn in Jesus Christus und der reißt die Zündkerzen raus, früher oder später auch bei dir. Da darfst du dich drauf verlassen. Wir haben es eben noch gesehen, hier nicht? Bei Stephanus. Das ist ja, also weltlich und irdisch gesehen, eine ganz große Katastrophe, nicht? Da engagiert sich jemand in der ersten Gemeinde, ist für die Armen da und dann wird er verfolgt, dann nehmen sie ihn, verprügeln ihn, schmeißen ihn vor die Stadt und dann steinigen sie ihn. Ja bitte, wo war denn da der Herr, der die Zündkerzen rausgerissen hat? Das liest, was der Stephanus da sehen darf. Er guckt in den geöffneten Himmel, nicht Blick auf Jesus. Und da kommen die Steine auf ihn drauf, die werfen immer mehr. Und er sagt, nimm meinen Geist auf, nicht? Und dann zieht der Herr den Zündstecker, nicht? Lässt ihn sterben, aber womit stirbt er, mit welchem Wort, nicht? Herr, rechne ihnen die Sünden nicht an. Das kann kein Mensch von sich aus sagen. Das heißt auch hier, dass er den Heiligen Geist hat, nicht? Rechne ihnen die Sünden nicht an. Da hat er gemerkt, es gibt eine ganz andere Realität. Es spielt überhaupt keine Rolle, dass ich da das Leben verloren habe. Rechne ihnen die Sünden nicht an. Ich bin da, um Frucht zu bringen. Da kommen wir gleich nochmal im dritten zu. Aber das darf erleben, wie die Zündkerzen rausgerissen werden. Ein anderer, der das erlebt hat in der Bibel, ist der Hiob. Ne? Wunderbares Buch, 42 Kapitel, die uns wirklich den Umgang von uns Christen mit Leid noch einmal deutlich machen. Nicht? Hiob, der alles genommen bekommt, seine Kinder, seine Frau, alles, seinen ganzen Besitz, halt ein tiefes Elend, halt ganz furchtbar. Nicht? Und dann kommen sie auch noch, erst kommt seine Frau, als sie noch lebt, und erklärt ihm, dein ganzer Glaube, der ist nur Dreck, der taucht doch nichts. Nicht? Und dann kommen seine theologischen Freunde, nicht? Und da über mehr als 25 Kapitel wird das erzählt, nicht? Wie die ihm alle möglichen theologischen Ratschläge geben. Das sind auch dann solche Leute, die sich für die Experten halten, aber von Gott gar nichts wissen. Und dann greift Gott ein. Dann reißt er die Zündkerze raus im Leben beim Hiob. Setzt ihn wieder in Gesundheit, lässt immer wieder ihn dann eine neue Familie finden und er darf schließlich alt und lebenssatt sterben. Und Hiob ist dann da, muss für seine Freunde noch Fürbitte halten. Da greift Gott ein. Das dürfen wir wissen, Gott greift ein. Die Bibel sagt uns das. Das ist jetzt nicht irgendetwas, was ich Ihnen weismachen möchte, sondern nach dem Motto, so eine blasse Hoffnung, sondern das ist das, was die Bibel sagt. Offenbarung 21, nicht? Dass die Zeit kommen wird, wo Jesus uns alle Tränen abwischen wird und kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird. Das darfst du wissen. Für die Flüger, die momentan über deinen Rücken gehen, die dich als Kind Gottes quälen, egal was es ist, das wird ein Ende haben. Jesus wird es beenden. Ich weiß nicht wann, aber ich weiß, dass die Schrift uns das zusagt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist der Wochenspruch. Und vielleicht bist du ja nur heute Morgen umgekommen in deiner notvollen Situation, in deiner geflügten Situation, um das zu hören, dass der Herr dir diesen Trost zuspricht. Dann nimm ihn an. Glaub daran, der Herr lässt das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Er wird den Glimmen doch nicht auslöschen lassen. Und er wird auch in deiner Situation eingreifen und er wird die Zündkerze rausreißen aus den Treckern, die dein Ackerland backen, die deinen Rücken da tief ziehen. Kinder Gottes als Ackerland haben einen Herrn. Ja, wir sind preisgegeben, das war das Erste. Aber wir haben einen Herrn, der eingreift und er lässt es nicht zu, dass wir zerschunden werden, sondern er rettet uns aus aller Not. Darauf dürfen wir vertrauen. Und weil das so ist, dürfen wir als Drittes, da kommen wir dazu, als Kinder Gottes, als Ackerland Frucht bringen. Wir dürfen Frucht bringen. Und zwar Frucht bringen in allen Bereichen. Wir dürfen Frucht bringen in allen Bereichen. Ganz gleich, was momentan an uns passiert, ganz gleich, was wir momentan erleben müssen. Wir sind gerufen, in dieser Situation Frucht zu bringen. Wissen Sie, der Weltmensch, der Jesus nicht kennt, der klagt über die Umstände, die er lebt. Dass die Ehe nicht so läuft, nicht, dass es beruflich nicht vorangeht, dass man zu krank ist. Der Gottesmensch fragt nach der Frucht, die er in dieser Situation zu bringen hat. Der Weltmensch fragt nach dem Warum und der Gottesmensch, das Kind Gottes, fragt nach dem Wozu. Der Weltmensch versteht sein Elend nicht, auch sein Glück nicht. Aber der Gottesmensch darf alles in den Kontext seiner Berufung einordnen. Egal, was uns passiert in dieser Welt. Wir sind als Erstes gerufen, Frucht zu bringen. Ich möchte es als Beispiel sagen, also wenn wir Hass und Streit erleben, in unserer Familie oder am Arbeitsplatz. Da können wir drüber klagen, wie schlimm das ist. Aber wir können das natürlich auch als Christen anders sehen, können sagen, ja, wenn das so ein furchtbares Umfeld ist, dann hat mich der Herr Jesus hier als Landeplatz für den Heiligen Geist, quasi als Speerspitze, als Elitetruppe hingesetzt, damit ich hier Versöhnung wirken kann, damit ich Liebe ausstreuen kann, nicht weil es die um mich herum verdient haben. Nein, um des Herrn willen. Vielleicht hat er mich deshalb genau reingesetzt. Und das ist meine Aufgabe, bei dem Flügen über mir und an dem, was passiert, Frucht zu bringen. Oder wenn uns irgendwas gelingt, das ist ja auch so, uns Christen gelingt ja was, nicht? Und wenn dem Weltmensch was gelingt, dann triumphiert er. Was bin ich, ein Kerl, was bin ich, eine Frau, was habe ich, eine gute Ausbildung, ein tolles Kind, und weiß der Kuckuck was halt nicht. Wenn uns etwas gelingt als Christenmenschen, dann dürfen wir dadurch in den Lobpreis Gottes eintreten. Wenn wir eine Beförderung erfahren haben, wenn unsere Kinder gesund sind, halt, ist das umso mehr Anlass für uns, Frucht zu bringen und den Lobpreis des Herrn einzutreten und ihm die Ehre zu geben. Oder wenn wir in Sünde geführt worden sind, wenn wir einen Fall getan haben, dann ist das dafür da, dass wir in die Demut neu geführt werden. Das brauchen wir manchmal, dass der Herr uns das deutlich macht, zu sagen, du bist nicht der große Held, der große Pastor, Lazio, du bist nur ein ganz kleines Licht, ein ganz kleiner Sünder. Da muss ich immer wieder vom Herrn in die tiefe Demut geführt werden. Oder wenn wir in die Anfechtung kommen, das sagt der Jakobusbrief, wenn ihr in Anfechtung fallt, dann freut euch, weil das Früchte des Glaubens sind. Das klingt paradox, der Weltmensch versteht das nicht, aber der geistliche Mensch, das Kind Gottes, versteht das. Wir dürfen in allen Bereichen, ganz gleich, was uns passiert, ganz gleich, welcher Flügel über unseren Rücken drüber geht, immer wieder danach schauen, was heißt das denn, welche Frucht darf ich nun bringen? Wir als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu, wir haben eine eigene Geschichte mit Gott. Wir dürfen unser Leid und unsere Anfechtung, wir dürfen unser Glück und unser Gelingen im Gesamttext unserer Berufungen verstehen. Das hat die Welt nicht. Die Welt hat kein Gesamtverständnis. Der Weltmensch, der erlebt seine Krisen, seine Niederlagen, seine Siege und seine Triumphe ohne Sinn und Verstand. Er freut sich über das eine und das andere will er vermeiden. Aber wir haben doch einen Gesamtkontext unseres Lebens geschenkt bekommen, weil wir Ackerland sind. Als Kinder Gottes sind wir Ackerland. Uns ist nur eins wichtig, dass wir bleiben wie der Stephanus im Blick auf Jesus. In Vers 15 heißt es, Jesus Christus spricht, wer in mir, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist das, was uns abverlangt ist von unserem Leben, dass wir Frucht bringen. In allen Situationen, ganz gleich, wo wir stehen. Auch und gerade in den schweren Situationen. Und manchmal, ich sage das jetzt nicht bewusst nicht immer, manchmal sind gerade die schweren Situationen, das, was uns besonders viel abverlangt, die Phasen unseres Lebens, wo wir am meisten Frucht bringen. Wir haben zu Beginn des Gottesdienstes ein sehr bewegendes Lied gesungen. Lied 528, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Echt ein ganz tolles Lied, ein wunderbares Lied. Und es ist geschrieben von der Hedwig von Rädern. Diese Hedwig von Rädern, das war eine Tochter eines preußischen Generals. Ja, so um 1860 ist die geboren. Und die lebte in der Mark Brandenburg auf einem riesigen Gutshof. Also die gehörte damals zu den 1% der damaligen Deutschen, denen ging es richtig gut. Die hatte eine prima Zukunft vor sich gehabt. Nicht preußischer General, der Papa nicht. Altes schlesisches Adelsgeschlecht und was für ein Grundbesitz. Und dann stirbt der Vater und das ganze Gute, kurze Zeit später, brennt nieder. So eine Hiob-Situation. Und die tolle Adelstochter mit einer großen Zukunft hat auf einmal materiell nichts mehr, auch keinen Einfluss, alles weg. Und die muss mit ihrer Mutter nach Berlin ziehen, in Arbeiterviertel, in elende Verhältnisse. Von ganz oben nach ganz unten. Und in dieser Zeit begegnet ihr Jesus durch Elias Schrenk, den Evangelisten. Sie kommt zum lebendigen Glauben und erkennt die Frucht, die sie auch darin zu bringen hat. Hat ein Ja auch zu diesem Schicksal. Und durch diese Schicksalsschläge schreibt sie dieses Lied. Da merkt man, das ist jetzt nicht irgendwie von irgendeinem Theologen da nur runtergepinnt, der gar keine Ahnung hat, was Leid ist, sondern die hat wirklich das Leid durchleben. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt dein Wen wohl. Da schreibt sie dieses Lied. Und dieses Lied hat vielen Menschen geholfen in schweren Zeiten. Unter anderem 1919, als in Riga, Partnerstadt von Bremen, die Kommunisten die Christen verfolgen. Da haben die 30 Pfarrer inhaftiert. Und während jetzt die Befreiung vermeintlich kommt, nicht, die Balken sich erheben und die Kommunisten weg müssen, machen die nochmal kalte Platte und beschließen, alle 30 Pastoren, die inhaftiert sind, umzubringen. Und kurz bevor die exekutiert werden, halten die noch eine Andacht und singen eben dieses Lied. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl.
schlimmen Erfahrungen des Elends, die Hedwig von Rädern gemacht hatte, die aber die Kraft gaben, dieses Lied zu schreiben, die durften Frucht bringen, dass dieses Lied dann mit den biblischen Worten diese 30 Pfarrer getröstet haben. Ein Überlebender dieses Massakers hat das dann später berichtet, wie die durch diese Worte in dieser schweren Situation aufgerichtet wurden. Und das ist das, was ich euch auch heute sagen darf einfach. Auch wenn wir den Weg nicht wissen, wenn wir das nicht verstehen, wie der Flügel über uns drüber geht und was an uns geackert wird, wir dürfen uns und brauchen uns nicht zu grämen, weil der Herr Jesus da ist. Er sitzt im Regiment. Er zerschlägt die Strücke zum rechten Moment. Für uns ist es nur wichtig, dass wir in der Situation, wo wir stehen, immer wieder danach fragen, was ist denn jetzt die Aufgabe, die ich habe? Welche Frucht soll ich bringen? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dann zufallen, sagt Jesus Christus in der Bergpredigt. Das möchte ich dir auch sagen für deine Leitsituation. Ich habe eben im zweiten Punkt gesagt, der Herr wird sie beenden. Das darf ich dir so zusprechen. Aber ich möchte dir das einfach als Aufgabe zusprechen für die Situation des Ackerns, des Beackertwerdens, die du momentan erlebst. Frag den Herrn danach, was deine Aufgabe ist, welche Frucht du in dieser schweren Situation zu bringen hast. Und ich wünsche dir, dass dir das gelingt, dass du Frucht bringen kannst für den Herrn, für das Reich Gottes. Und es wird dir gelingen, wenn du im Blick auf Jesus bleibst. Die Flügel haben auf meinem Rücken geackert und ihre Furchen lang gezogen. Der Herr, der gerecht ist, hat der Gottlosen Stricke zerhauen. Kinder Gottes als Ackerland sind preisgegeben. Kinder Gottes als Ackerland haben einen Herrn. Und Kinder Gottes als Ackerland dürfen Frucht bringen. Alle Ehre, Lob und Preis unserem Herrn und Gott, der Herr des Ackerlandes ist. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.